Deutschlandfunk Kultur heute.
Artemisia Gentileschi gehört zu den fast schon magischen Namen der Kunstgeschichte, nicht nur wegen ihrer Malkunst, die ganz besonders ist, sondern auch, weil sie 1616 als erste Frau in die Kunstakademie von Florenz aufgenommen wurde. Die National Gallery in London widmet ihr jetzt eine große Ausstellung, dazu gleich ein Bericht. Außerdem ein Gespräch mit Max Czollek, Initiator der jüdisch-muslimischen Leitkulturtage, Oper nach Heiner Müller und Theater nach Klaus Mann. Und ein Blick ins wiedereröffnete Guggenheim-Museum in New York. Ich bin Anja Reinhardt. Einen schönen guten Abend. Etwa 50 Gemälde gibt es heute noch von Artemisia Gentileschi, geboren 1593 in Rom und eine Künstlerin, die mit allerhand Mythen verknüpft ist. Das liegt nicht nur an der Tatsache, dass sie eine Frau unter fast ausschließlich Männern war, sondern auch an den vielen Bildern, die sie von sich überliefert hat. Denn Gentileschi diente sich selbst immer wieder als Modell. Diese Gemälde verzaubern und verstören bis heute. Sie sind Ausdruck ziemlich aufgewühlter Gefühlslagen, die wohl auch in ihrem eigenen, für diese Zeit doch ziemlich unkonventionellen Leben eine Rolle spielten. Welche Artemisia Gentileschi nun in der National Gallery in London gezeigt wird, das hat sich Hans Pietsch angeschaut.
Die nackte junge Frau sitzt auf einer Bank. Sie will ein Bad nehmen. Ihren linken Fuß hat sie schon ins Wasser getaucht. Hinter ihr drängen zwei Männer auf sie ein, berühren sie fast. Ihre abwehrenden Hände und ihr abgewandter Kopf zeigen ihre verzweifelte Lage. Susanna und die Alten entstand 1610, Artemisia Gentileschis erstes signiertes Werk. Erstaunlich nicht nur die technische Virtuosität der 17-Jährigen, die nackte Haut der Badenden, die Modellierung der Faltenwürfe, nein, es ist vor allem auch die Reife, mit der sie sich in die Gefühle der jungen Frau hineindenkt, in ihre Abscheu vor den beiden Lüstlingen. Die biblische Susanna ist nur die erste verwundbare, aber gleichzeitig starke Frau in Gentileschis Werk. Sie malte Kleopatra und Danae, Maria Magdalena und Delila. Es gelingt ihr, die jeweilige Geschichte ganz aus der Perspektive der Heldin zu erzählen. Ihre Geschichten sind dramatisch, aber immer ruhen ihre Frauen in sich selbst, besitzen große Würde. Und dann Judith und Holofernes, das verschlägt einem den Atem. Zweimal malte sie die Enthauptung des mächtigen Feldherrn durch die junge Israelitin und beide Bilder sind an Brutalität kaum zu überbieten. Das Schwert hat den Stiernacken schon fast durchtrennt, Blut ergießt sich über das Bettlaken. Und wieder schlüpft die Malerin in die Haut ihrer Protagonistin. Sie weiß, wie gefährlich die Tat ist und welch physische Anstrengung sie erfordert. Die Muskeln in Judiths rechtem Arm sind zum Zerreißen angespannt, die Adern auf ihrer Stirn angeschwollen. Gentileschis Judith ist sich der Ungeheuerlichkeit und Tragweite ihrer Tat voll bewusst. Und so ist es verständlich, dass gerade dieses Gemälde immer wieder als persönliches Manifest, als die Rache der jungen Malerin an ihrem Vergewaltiger gelesen wurde. Doch Kuratorin Letizia Treves warnt vor dem vordergründigen Vergleich von persönlichem Trauma und bildlicher Gewalt.
What I really wanted to do in this exhibition is balance that out a bit. And you know, this is an episode that people know.
In unserer Ausstellung wollte ich das etwas ausbalancieren, sagt die Kuratorin. Ich leugne nicht die Bedeutung dieses Vorfalls in ihrem Leben, doch sie verarbeitete ihn und hatte danach eine erfolgreiche Karriere als Malerin. Wenn man ihre Kunst nur durch das Prisma der Vergewaltigung betrachtet, schmälert man ihre Größe als Malerin. Auch sich selbst malte Artemisia Gentileschi immer wieder in Verkleidungen, wie damals üblich. Das sparte Geld, Modelle waren teuer und es diente der Publicity, vor allem in Florenz, wo die unbekannte Malerin sich zu etablieren versuchte. Da ist sie als Märtyrerin den Palmenzweig in der Hand, als Lautenspielerin mit tiefem Dekolleté und zweimal als Katharina von Alexandria, die auf dem Rad zu Tode gebracht werden sollte. Noch einmal malte sie sich selbst, als Allegorie der Malerei. Sie zeigt sich bei der Arbeit, Ärmel hochgekrempelt, mit dem Pinsel setzt sie gerade den ersten Strich auf die Leinwand. Noch einmal Letizia Treves.
She projects this very kind of real image of what painting is, you know.
Sie zeigt uns, was das Malen wirklich ist, sagt die Kuratorin. Kein kontemplativer Zeitvertreib, sondern eine sehr physische Tätigkeit. Ihre dynamische Körperhaltung und ihre Kraft bezeugen das. Ihr letztes signiertes Werk ist erneut eine Susanna. Es hat nicht die psychologische Intensität der ersten Darstellung, ist aber nicht weniger dramatisch. Das Bild zeigt, wie weit die Malerin auf ihrem künstlerischen Weg gekommen ist. Und es ist faszinierend, sie in der Ausstellung auf diesem Weg zu begleiten. Eine Künstlerin, die den Vergleich mit anderen Großen ihrer Zeit wie Caravaggio nicht zu scheuen braucht.
Hans Pietsch über die Ausstellung in der Londoner National Gallery über die Malerin Artemisia Gentileschi. Bei den Feierlichkeiten zum Jahrestag der Wiedervereinigung und beim Nachdenken darüber, was seit 1990 zusammengewachsen ist und was nicht, hat sich gezeigt, dass die Brüche heute vielleicht klarer hervortreten als noch vor ein paar Jahren. Nur eine sogenannte Wiedervereinigung nennt es der Lyriker und Publizist Max Czollek, der seit gestern bis zum 9. November ein Festival veranstaltet, in vielen Städten Deutschlands, außerdem in Wien und Zürich, das den doch einigermaßen provokanten Namen Tage der jüdisch-muslimischen Leitkultur trägt. Ein dezentraler Kongress als künstlerische Gegen- und Neuerzählung im gesamten deutschsprachigen Raum. Eine neue Gesellschaft solle im 30. Jahr nach der deutschen Einheit gedacht werden, eine von radikaler Vielfalt. Ich habe Max Czollek zunächst gefragt, was denn gemeint ist mit radikaler Vielfalt.
Dahinter verbirgt sich eigentlich ein Konzept des Instituts für Social Justice und Radical Diversity. Und da geht es darum, die gesellschaftliche Gegenwart anders zu denken, als es herrschende politische Paradigmen im Moment tun. Wenn man von sowas wie Integration spricht oder Leitkultur, dann meint man ja immer, dass Vielfalt das größte Problem einer Gesellschaft ist. Und radikale Vielfalt als Konzept versucht nun den Blick umzudrehen und zu sagen, nein, Vielfalt ist nicht das größte Problem einer Gesellschaft, vor allem wenn es eine plurale Demokratie ist, sondern ihre Grundlage.
Also es geht darum, den Begriff der Leitkultur umzudeuten.
Naja, man kann schon fragen, ob in dem Moment, wo man sagt, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Leitkulturen, ja nicht nur die jüdische und die muslimische, sondern auch die queere, die kurdische, die ostdeutsche und so weiter, ob dann der Begriff der Leitkultur überhaupt noch Sinn ergibt. Ich glaube, es geht sozusagen um eine Art spielerischen Umgang mit diesen Erwartungen und auch um die Frage, ob man urbane Räume, wie Berlin es einer ist oder die anderen Orte, an denen das Festival stattfindet, eigentlich noch angemessen erfasst werden können über ein Konzept wie deutsche Leitkultur oder ob wir nicht heute schon vor einer ganz anderen Gesellschaft stehen, die mit anderen Konzepten bearbeitet werden muss.
Aber Sie benutzen ja ganz konkret den Begriff der jüdisch-muslimischen Leitkultur. Da stutzt man ja auch schon deswegen vielleicht erstmal, weil da sofort dann eben vielleicht auch der Begriff des Antisemitismus im Raum steht von Seiten des Islam. Also was ist das für eine Kombination, die Sie da gewählt haben?
Ja, ganz richtig. In der politischen Gegenwart sind Juden und Muslime quasi so weit auseinander, wie kaum zwei gesellschaftliche Gruppen auseinander positioniert sein könnten. Und gleichzeitig ist es meine Erfahrung in der Arbeit zum Beispiel am Maxim Gorki Theater Berlin, dass es eine postmigrantisch-jüdische Kontaktzone gibt, in der wichtige künstlerische und gesellschaftliche Impulse entstehen in den letzten Jahren, zum Beispiel die des postmigrantischen Theaters. Und sobald man anfängt, nicht mehr Minderheiten in Bezug auf ihr Verhältnis zur Mehrheitsgesellschaft zu untersuchen, sondern zu fragen, was haben die eigentlich selber auch untereinander getan, wird deutlich, dass es eine lange jüdisch-muslimische Beziehungsgeschichte gibt, die durchaus auch eine der gegenseitigen Hilfe, der Fluchthilfe während der Nazizeit und so weiter gewesen ist. Also es ist schon eine Frage, auf was man eigentlich schaut, was dann sozusagen ergibt, was man eigentlich sieht.
Jetzt haben Sie für diesen dezentralen Kongress zwei doch für eigentlich die deutsche Geschichte sehr prägnante Daten ausgewählt. Der 3. Oktober, der Tag der deutschen Einheit, da beginnt dieser Kongress und geht bis zum 9. November, auch ein wichtiger Tag in der deutschen Geschichte. Warum ausgerechnet diese beiden Daten?
Ja, der 3. Oktober ist ja ein Tag, der als der Tag der Wiedervereinigung erzählt wird. Wiedervereinigung bedeutet ja bestimmte Dinge. Zum Beispiel, dass unrechtmäßig oder zu lange geteilte Deutschland wieder vereinigt wurde, weil es eigentlich zusammengehört, und dass so etwas wie ein deutsches Volk wieder zusammenkommt. Nun ist es interessant, dass aus dieser Erzählung eine ganze Reihe von Erfahrungen ausgeschlossen bleiben, zum Beispiel afrodeutsche, türkeistämmige und jüdische Erfahrungen. Und da haben wir am Samstagabend im Gorki-Theater ein Podium zugemacht mit dem Titel Veruneinigung, wo drei Personen, Peggy Pischer, Angelika Nguyen und Melly Kiak, genau über diese anderen Perspektiven gesprochen haben. Und die Tage der jüdisch-muslimischen Leitkultur wollen die Frage aufwerfen, wie müsste eigentlich eine Geschichtserzählung aussehen für eine Gesellschaft, damit alle in ihr gemeint sind und nicht nur so etwas wie die deutsche Dominanzkultur.
Aber wenn ich das richtig verstanden habe, geht es Ihnen schon auch darum, und das greift ja der Begriff der Veruneinigung eigentlich auf, sich zum Beispiel gegen sowas wie Hyperassimilation zu wehren, etwas, wovon schon Hannah Arendt gesprochen hat.
Ja, darauf gehe ich in meinem neuen Essayband Gegenwartsbewältigung nochmal ein und war überrascht, das im Deutschen Historischen Museum in der Arendt-Ausstellung nochmal zu sehen anhand von Arendts Arbeit zu Rachel Varnhagen, dass man nämlich schon überlegen muss, was war eigentlich der Grund für die relative Wehrlosigkeit der deutschen Juden und Jüdinnen gegen die Verfolgung im Nationalsozialismus. Und ein wesentlicher ideologischer Grund war, dass sie nicht glauben konnten, was ihnen da passiert. Und dieses Nicht-Glauben-Können, was einem da passiert, hat auch mit einer Identifikation mit der Nation zu tun. Die deutschen Juden waren sehr, sehr nationalistisch, sodass sogar der Zionistische Weltkongress nicht in Deutschland stattfinden konnte. Die Lehre, die ich daraus ziehen würde, ist zu sagen, naja, für so etwas wie eine wehrhafte Demokratie genügt es wahrscheinlich nicht, Teil einer Gesellschaft zu sein, sondern man muss auch unterschiedlich bleiben, um sich die Widerstandsressourcen zu bewahren gegen einen Staat, der unter Umständen auch so etwas wie Polizeigewalt nicht angemessen verfolgt oder jahrzehntelang wie beim NSU unentdeckt lässt.
Sie benutzen ja den Begriff der wehrhaften Poesie. Geht es eigentlich auch darum, dass Kultur an sich wehrhaft sein muss? Und zwar genau in Bezug auf die Probleme, die Sie gerade geschildert haben?
Genau, also heute Abend läuft ein Podcast dazu, den ich gemeinsam mit Jo Frank aufgenommen habe, das Lesen der Andern vom Haus für Poesie. Das kann man sich digital anhören. Da gehen wir nochmal intensiv auf den Begriff der wehrhaften Poesie ein. Worum es uns dabei geht, ist eigentlich eher zu sagen, es gibt doch ein prall gefülltes Archiv widerständiger künstlerischer Praxen. Es ist nur so, dass die herrschenden Kunstverständnisse sozusagen nicht erlauben, diesen Aspekt der Widerständigkeit zu denken, weil ich erinnere an eine Debatte zum Beispiel um eine antisemitische Satirikerin aus Wien, man immer wieder darauf zurückkommt, zu sagen, so darf man Kunst nicht bewerten. Wehrhafte Poesie würde bedeuten, danach zu fragen, wie hängen eigentlich Kunst und Gesellschaftspraxis zusammen? Und dafür sind die Tage der jüdisch-muslimischen Leitkultur, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel. Und dafür sind auch solche Autoren wie Heinrich Heine oder Paul Celan oder so gute Beispiele, dass es nämlich schon historisch immer Kunst auch als eine Form des Widerstands gegeben hat.
Max Czolek, Lyriker und Initiator der Tage der jüdisch-muslimischen Leitkultur, die bis zum 9. November in vielen Städten Deutschlands veranstaltet werden. Dagegen bin ich machtlos, sagt der Vicomte de Valmont in Chaudalot de Laclos' Roman Gefährliche Liebschaften. Ziemlich oft fällt dieser Satz. Valmont verführt die Frauen ohne sichtbare Emotionen und hat darin eine ebenso abgebrühte Komplizin, die Marquise de Merteuil. Dieses herzenbrechende Duo Infernale war seit Erscheinen des Romans Vorlage für diverse Film-, Oper- und Theateradaptionen. Heiner Müllers Stück Quartett basiert ebenfalls auf den gefährlichen Liebschaften, was wiederum dem italienischen Komponisten Luca Francesconi als Vorlage für seine Oper diente. Das mag wegen der vielen Namen und Bezüge vielleicht ein wenig verwirrend klingen, ist aber eigentlich auf der Bühne auf nur zwei Personen reduziert und damit Corona-kompatibel. Diese zwei Personen, der Vicomte und die Marquise, spielen dann aber gleich mehrere Rollen, da wird es dann wieder kompliziert. Unser Opernkritiker Uwe Friedrich war gestern bei der deutschsprachigen Erstaufführung von Luca Francesconis Quartett an der Berliner Staatsoper. Herr Friedrich, in Zeiten von Social Distancing bleibt die Romantik ja ohnehin so ein bisschen auf der Strecke. Ist das also ein passendes Stück zur Zeit?
Das ist auf jeden Fall ein passendes Stück, zumal es ja auch so eine Endzeitstimmung hat. Wir haben ja sehr viel zu tun mit den Cassandras unserer Tage jetzt, die das Ende verkünden und dass die Kultur dem Bach untergeht und überhaupt das öffentliche Leben. Und da ist dieses gegenseitige Quälen der beiden, diese wirklich sadistische und sehr sexuell aufgeladene Beziehung unglaublich passend, ja.
Endzeitstimmung ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort, weil man ja jetzt im Moment eben auch sieht, dass Corona so viel Auswirkungen hat auf die ganzen Inszenierungen. Also ich habe schon einige doch relativ leere Bühnen auch gesehen. Wie sieht das aus? Wie wird das umgesetzt?
Barbara Hanitzka hat eine Weltkugel, sehen wir erstmal, aus Beton gebaut mit Längen und Breitengraden. Die wird dann gedreht, hat eine Öffnung wie das Pantheon in Rom, durch das es dann auch reinschneit oder Asche regnet. Das wird alles nicht so ganz klar. Es ist sehr offen in den Bildern. Sieht dann auch ein bisschen aus wie ein Bunker vielleicht, in dem Merteuil und Valmont sich da piesacken, und könnte auch ein Flugzeughangar eines offengelassenen Flughafens, Militärflughafens sein, wie es die hier um Berlin rum ja in großer Zahl gibt. Ein sehr beeindruckendes Bild. Und da drin agieren nicht nur die beiden, Meuzner Erdmann und Thomas Olimans, sondern auch eine Tänzerin, Francesca Ciafoni, und ein Kind, Ségolène Bresser. Dann ist es doch ein Quartett, auch wenn die beiden quasi hinzuerfunden sind. Und mitunter tragen die dann auch tatsächlich Maske. Man kann annehmen, dass das was mit den Corona-Bestimmungen zu tun hat. Wenn die sich näher kommen, als es sonst erlaubt wäre, tragen sie schwarze Mund-Nasen-Bedeckungen.
Das war ja gestern die Saisoneröffnung der Staatsoper am Tag der Deutschen Einheit mit dem Stoff eines Autors, der sich an den beiden Deutschlands ja eigentlich doch lebenslang abgearbeitet hat. Wirkte das dann doch vielleicht auch ein bisschen gestrig?
Heiner Müllers Text hat dann doch was 80er-Jahre-haftes in manchen Sentenzen, das, was dann ein bisschen, ja, sexuell verklemmt auch wirkt und sexuell obsessiv. Vor einem Jahr hätte ich noch gesagt, geht doch in einen der einschlägigen Berliner Clubs, wenn ihr damit ein Problem habt, und lebt das mal richtig aus. Aber das geht ja auch nicht. Da haben wir es jetzt auch wieder mit so einer Corona-Dialektik zu tun. Man denkt, ja, wahrscheinlich laufen durch die Stadt tatsächlich im Moment sehr viele, sehr frustrierte Menschen.
Jetzt hat Daniel Barenboim gestern dirigiert, ist jetzt vielleicht nicht der Dirigent, bei dem man sofort auch an zeitgenössische Musik denkt. Hat das funktioniert?
Das hat sehr gut funktioniert, weil diese Musik von Luca Francesconi sehr atmosphärisch ist zum einen, andererseits aber auch sehr strukturbewusst, wie man das ja bei sehr vielen italienischen Gegenwartskomponisten hat. Bei Giorgio Battistelli findet man das zum Beispiel auch. Man kann sich in dieser Musik sehr gut zurechtfinden, weil er auch zurückgreift auf ältere Strukturen. Ein kleiner Ausschnitt mit Thomas Olimans als Valmont. Das ist Thomas Olimans, und ebenso wie Meuzner Erdmann, die haben beide, singt er sehr textverständlich, sehr gut. Die haben beide höchste Anforderungen da zu bewältigen. Meuzner Erdmann muss in höchste Höhen. Und dazu gibt es Zuspielungen, Raumklänge. Das Studio Irkam aus Paris reist eigens an, um das Voraufgezeichnete zuzuspielen. Mhm. Auch ein schönes Raumklangerlebnis in der Berliner Staatsoper.
Uwe Friedrich über die deutsche Erstaufführung von Luca Francesconis Oper, die deutschsprachige Erstaufführung, so ist es richtig, Quartett an der Staatsoper Berlin. Das Kalte und Böse lauert auch in der Geschichte des Dr. Faustus, der seine Seele an den Teufel, an Mephisto verkauft, beschrieben von diversen Dichtern, vom englischen Renaissance-Schriftsteller Christopher Marlowe über Goethe bis Thomas Mann, und auch Manns Sohn Klaus nahm sich des Stoffes an, mit einer zeitgenössischen Steilvorlage, denn seine Schwester Erika war mit dem Schauspieler Gustav Gründgens liiert, der sich wiederum den Nazis anbiederte. Für Ruhm und Karriere, so der Kern der Geschichte, ist der Pakt mit dem Bösen zweckdienlich. Die Regisseurin Claudia Bauer hat Klaus Manns Roman für die Bühne adaptiert. Gestern hatte Mephisto am Schauspiel Frankfurt Premiere. Christian Gampert war dabei.
Ob der Roman tatsächlich, wie es das Schauspiel Frankfurt behauptet, auch heute noch ein exemplarisches Werk antifaschistischer Agitationsliteratur ist, möchte man mit einigem Recht bezweifeln. Verstörend an diesem Stoff ist doch nicht das Durchdeklinieren von Personen, die mit dem Nazi-Regime irgendwie gut auskamen. Verstörend ist eher, wie der einer Opfer seiner selbst wird. Ein notorischer Narzis, der den Verlockungen der Macht nicht widerstehen kann, dabei aber immer völlig ambivalent bleibt. Roman eines Karrieristen. Der Schauspieler Hendrik Höfgen, der mit den Nazis paktiert, wurde 1981 in István Csábós Film von dem nicht gerade unnarzisstischen Schauspieler Klaus-Maria Brandauer gegeben. Schon diese Doppelung von sich selbst eingenommener Schauspieler spielt Schauspieler führte zu einer grotesken Übertreibung. Brandauer, ein Theatermann, overactete die Höfgen-Figur in der Nahsicht des Films derart, dass da nur ein Getriebener, von sich selbst Besessener in widrigen, aber von Csábó hübsch dekorierten Umständen übrig blieb. Claudia Bauer macht in Frankfurt etwas völlig anderes. Sie rückt Höfgen weit von uns weg, hinein in das Bedingungsgefüge der Weimarer und der Nazi-Zeit. Hat man die Anfangsirritation, dass nämlich der großartige Hauptdarsteller Christoph Pütthoff eine verblüffende Ähnlichkeit mit Brandauer hat, einmal überwunden, dann sieht man die Figur zappeln wie eine Fliege im Spinnennetz in den Fängen des Theaterbetriebs und der Politikmaschine. Und doch will diese ziemlich selbstbewusste Fliege etwas erreichen.
Der Mephisto wird mein Meisterstück sein. Ich spiele ihn als den tragischen Clown, als diabolischen Pierrot. Diesem Mephisto wäre das Äußerste zuzutrauen.
Bevor er den Mephisto spielen kann, schließt Höfgen selbst den Pakt mit dem Bösen. Die Regisseurin lässt die Schauspieler Aufwärmübungen hinter der Bühne machen, die wie ein schwarz-weißer 30er-Jahre-Film auf einen gerafften, roten Kabarettvorhang übertragen werden. Die ersten Szenen, Höfgens Aufwartung bei dem feisten Ministerpräsidenten, werden verlesen, eine rhythmisierte Kakophonie in SS-ähnlichen schwarzen Kostümen. Höfgen macht Ballettexerzitien bei seiner schwarzen Geliebten, die doch nur Vorübungen für masochistische Praktiken sind. Und er nähert sich der Bürgertochter Barbara, die ihm Zugang zu den gebildeten Schichten verschafft. Claudia Bauer erzählt den Aufstieg Höfgens mit den Mitteln des Piscator-Theaters, mit Film, mickey-mäusischen Masken, grotesken Kostümen und einer Drehbühne. Hinter dem Kabarett der schwülen Theaterwelt sind die Stockwerke zur Macht. Die Frauenrollen sind in Frankfurt Dominas oder Puppen, die Männer hemdsärmelige Aktivisten. Der frustrierte rechtsradikale Schauspielkollege, der im Faust immer nur den Schüler spielen darf, und der Kommunist im Ensemble, der am Ende als gepeinigter, gefangener Jesus erscheint. Sebastian Kuschmann spielt sowohl den Großschriftsteller Theophil Marder als auch den Ministerpräsidenten, also Göring, mit bösartiger, pseudoliberaler Unverschämtheit, wobei ihm ein hermaphroditisches Tierkostüm nicht wenig hilft, ein fetter Zwitter auf Koturnen. Das alles ist also großer Zirkus und zum Teil auch großartiges Theater, nur die Nöte der Hauptfigur, die sieht man wie unter einem Brennglas.
Jetzt habe ich mich verkauft. Jetzt bin ich gezeichnet. Bin ich eigentlich ein sehr großer Schurke? Wieso denn Schurke? Warum denn eigentlich Schurke? Ich hab doch nur Erfolg. Erfolg.
Der sehr konzentrierte Christoph Pütthoff darf erst ganz am Ende zur Sache kommen. Sein Höfgen ist im Grunde schwach, ein selbstmitleidiger Nihilist, einer, der aggressiv nach oben will und brav Pfötchen gibt. Dass er am Ende auf einem vergoldeten Totenschädel hockt, ist nur ein Effekt wie von dem Künstler Damien Hirst. Nicht ganz so gut ausgeleuchtet ist sein mephistophelischer Pakt mit der Macht, die gar keine faschistische zu sein braucht. Ich bin doch nur ein Schauspieler, ergo, ich bin verführbar, wenn man mir nur die richtige Rolle gibt. Vielleicht ist es ja wirklich so einfach. So gelesen greift das von Klaus Mann beschriebene Krankheitsbild weit über den auch heute noch narzisstisch gestörten Theaterbetrieb hinaus.
Mephisto, ein Stück nach Klaus Mann von Claudia Bauer. Christian Gampert berichtete von der Premiere am Schauspiel Frankfurt. Die USA sind nach wie vor trauriger Spitzenreiter bei den Corona-Infektionszahlen. Trotzdem haben auch in den Vereinigten Staaten seit einigen Wochen die Kultureinrichtungen schrittweise wieder geöffnet. An diesem Wochenende macht nun auch das New Yorker Guggenheim Museum seine Türen wieder auf. Das berühmte Haus von Frank Lloyd Wright mit dem schneckenartigen Treppenhaus, das den Namen seines Stifters Solomon Guggenheim trägt, Onkel der exzentrischen Mäzenin und Sammlerin Peggy Guggenheim. Es ist eines der wichtigsten Museen für Kunst des 20. Jahrhunderts. Antje Passenheim über die Wiedereröffnung unter strengen Auflagen.
Endlich wieder Stimmen. Die Lobby des weißen, schneckenförmigen Gebäudes am Central Park wird nach über 7 Monaten wieder wach. Hier eröffnet ein völlig neues Museum, sagt Produktionsdirektor Trevor Tyrell.
We're reopening almost an entirely new museum in a lot of ways.
Und zwar in vielerlei Hinsicht.
It's the same building that everyone's familiar with.
Es ist dasselbe Gebäude, das jeder kennt. Viele Kunstwerke sind dieselben, aber der Weg durchs Museum ist ein völlig anderer.
Path through the museum.
Darauf angelegt nämlich, dass die Besucher genug Sicherheitsabstand haben, wenn sie den spiralförmigen Aufgang im Innern erklimmen. Alles geht in eine Richtung, immer den Pfeilen auf dem Boden nach. Niemals dürfen mehr als 200 Menschen im Museum sein.
So throughout the day,
täglich rechnen wir jetzt mit maximal 680 Leuten. Wir hatten früher Tage mit 9000 Besuchern. Das ist also ein ganz schöner Verlust.
That's quite a drop-off.
Auf der anderen Seite auch angenehm, sagt Tyrell.
I think it'll make for a nicer visit.
Du hast mehr Platz und du kannst die Kunst anders genießen, als das vorher möglich war.
Personally, than you used to be able to.
Solange die Einreisebeschränkungen wegen Corona gelten, werden zunächst hauptsächlich die New Yorker selbst in diesen Genuss kommen. Passenderweise feiert das Museum sein Comeback mit 2 Ausstellungen, die großen Bezug zur Stadt haben, und ihrer Kunstmäzenin Peggy Guggenheim, der Nichte des Museumsgründers. Sie gehörte zu den Förderern des amerikanischen Malers Jackson Pollock. In der Ausstellung, die das Museum dem abstrakten Expressionisten nun widmet, ist das Kernstück seine berühmte Auftragsarbeit für Peggy Guggenheim, das Mauerbild Mural. Kuratorin Megan Fontanella. Ein Werk, das hier in New York in Auftrag gegeben wurde. Das ist ein wunderbarer New York-Moment, um die Wiedereröffnung zu feiern. 20 Jahre lang war das wandgroße Gemälde nicht mehr in der Stadt. Peggy Guggenheim hatte es ursprünglich im Eingang ihres Apartmenthauses in Manhattan aufgehängt, sagt Fontanella. Wir haben es hier deshalb auch in einem engen Raum aufgehängt, sodass jeder dieses intime Gefühl hat, wenn er ganz nah an dem großen Bild entlang geht. Viele US-Künstler haben sich von Pollocks Arbeit jenseits der Staffelei inspirieren lassen, erklärt Kuratorin Lauren Hinkson.
Richard Serra, Maren Hassinger, Senga Ngudi, Robert Morris, Tony Smith und Linda Benglis.
Geknotet, zerfetzt, verstreut. Skulpturen nach dem abstrakten Expressionismus heißt die Ausstellung von Pinken, Filzbergen, Knoten, Fotografien. Kuratorin Hinkson ist besonders stolz auf Richard Serras mit Neonlicht verknoteten Gürteln an der Wand. Serra sah Jackson Pollocks Mural, wurde von der verschlungenen schwarzen Linie darauf inspiriert. Er nahm Gummi und versuchte damit, eine Zeichnung in der Luft zu machen. Luftzeichnungen und Abstraktes, das gerade in diesen Zeiten die Seele berührt. Wir werden an die Wichtigkeit der Kultur erinnert und wie wichtig sie für unsere Menschlichkeit ist, für das Heilen in diesen Zeiten der globalen Pandemie. Kunst spendet Trost, sagt die Kuratorin. Das Guggenheim öffnet da zur richtigen Zeit.
Das New Yorker Guggenheim Museum darf wieder besucht werden, Antje Passenheim berichtete. Und von New York geht's jetzt nach Kairo. Katja Lückert mit den Kulturmeldungen.
Die Meldung eines Sensationsfunds kommt an diesem Wochenende aus Ägypten. 59 hervorragend erhaltene Sarkophage wurden in Saqqara, 25 Kilometer südlich der Pyramiden von Gizeh, entdeckt. Die Holzsarkophage sind mit farbigen Symbolen und Hieroglyphen bedeckt und wurden vermutlich vor mehr als 2500 Jahren in Ägypten für die Bestattung verwendet. Saqqara war die Begräbnisstätte der alten ägyptischen Hauptstadt Memphis. Erste Untersuchungen deuten darauf hin, dass in der Gegend vor allem Priester, höhere Staatsbeamte und prominente Persönlichkeiten bestattet wurden. Die Sarkophage sollen ins neue große ägyptische Museum gebracht werden, dessen Eröffnung mehrfach verschoben wurde und nun für das kommende Jahr geplant ist. Als einer der wenigen nicht-französischen Designer in Paris und überhaupt als erster Japaner in Paris gründete Kenzo Takada seine Marke. Nun starb der Designer, der international nur unter seinem Vornamen Kenzo bekannt wurde, im Alter von 81 Jahren. Ein Sprecher nannte Covid-19 als Todesursache. Das von Kenzo 1970 in Paris gegründete, weltweit tätige Mode- und Kosmetikunternehmen existiert bis heute, wird aber seit 1999 ohne Takada geführt. Allerdings gründete Takada wenige Jahre später weitere Markennamen und verkaufte Bettwäsche, Stühle, Parfum und Bademode. Asiatische Einflüsse mit europäischem Schick war jeweils sein Markenzeichen. Von der Verschiebung des neuen Bond-Films war hier gestern schon die Rede. Jetzt meldet der weltweit zweitgrößte Kinobetreiber Cineworld, dass er in den kommenden Tagen alle Kinos in Amerika, Großbritannien und Irland vorübergehend schließen werde. Die Branche sei nicht überlebensfähig, zitiert die Sunday Times aus einem Schreiben von Cineworld an die britische Regierung. Zehntausende Arbeitsplätze sind in Gefahr. Cineworld beschäftigt rund 37.500 Menschen in 787 Großkinos in den USA, in Großbritannien und in Mitteleuropa.
Die Kulturmeldung mit Katja Lückert. Mehr Recht auf Homeoffice. Dafür will sich Arbeitsminister Hubertus Heil einsetzen. Mehr dazu in den Informationen am Abend nach den Nachrichten. Fürs Zuhören bedankt sich Anja Reinhardt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.